Ja, schön hier zu sein. So, brav. Schön hier zu sein bei euch. Schön mit hier Lobpreis zu machen, schön euch stehen zu sehen mit offenem Herzen vor Gott, mehr oder weniger, weiß ich ja nicht, wie es bei euch aussieht. Mir hat es Freude gemacht. Ich habe gerade schon Stefan gesagt, die Zeiten mit ihm Lobpreis zu machen, zu beten, hat mir immer sehr gefallen. Gefällt mir auch hier weiterhin. Danke dir. Ja, es geht heute um ein Thema, was auf der einen Seite irgendwie so ein bisschen Sorgenfalten auf die Stirn zeichnen könnte. Glücklich sei der Verfolgte. Ich weiß nicht. Wir haben eine lange Reise durch den Text gemacht. Ich habe nochmal Revue passieren lassen. Ich habe im Januar 2016 angefangen, über diesen Text mit euch zu sprechen. Das ist lange. Jetzt haben wir Mai. Und endlich warm. Ich habe schon gedacht, im Mai wird gar kein Sommer mehr kommen, aber jetzt ist endlich schöne Sonne da. Genau. Und in diesem Text ging es immer wieder um Eigenschaften, die Jesus denen zuspricht, die eigentlich offen fürs Evangelium sind. Offen für diese gute Nachricht, die Jesus bringen wollte in seiner Zeit und die er gebracht hat im Neuen Testament. Und er sagt, glücklich dürfen sein die, die von sich selbst glauben, dass sie zu dumm sind, das Gesetz Gottes komplett zu erfüllen. Glücklich dürfen sie sein, die leiden, weil sie ihren eigenen geistlichen Zustand sehen und sagen, ist nicht so, wie er sein sollte. Die Sanftmütigen, die auf Gottes Hilfe warten. Die Ungerechten, die sich danach sehnen, gerecht vor Gott zu sein und es durch Jesus auch plötzlich sind. Die Menschen, die barmherzig wurden, weil Jesus mit ihnen unfassbar barmherzig war und sie rettete. Die Erlösten, die ein reines Herz bekamen, geschenkt. Die Erlösten, ja, jetzt habe ich mich verlesen in der Zeile. Und die, die den Frieden Gottes geschenkt bekamen und seitdem aus diesem Schatz leben und diesen tiefen Frieden ausstrahlen. Ich spreche heute über ein Thema, was eigentlich gar nicht so fern ist von dem, was wir Tag für Tag erleben. Stellt euch jetzt mal vor, ich würde diese Kanzel hier einfach auf die andere Seite stellen. Was würde dann passieren bei euch, so in eurem Kopf? Lasst mich mal hören, was da so passieren würde in euch.
Warum machst du das?
Genau, warum machst du das?
Endlich mal was Neues.
Schön, auch gut. Oh ja, das ist auch wahr.
Vielleicht hat das was mit deiner politischen Orientierung oder Wahl zu tun, dass du tendenziell links stehst.
Von mir aus rechts dann. Ich weiß nicht. Okay, auch interessant. Okay, also es würde was passieren in unserem Kopf. Irgendwas passiert. Wenn man was verändert, passiert was im Kopf. Und meistens spürt man erstmal so ein bisschen Gegenwind. Und genau darum geht's. Eigentlich ist es ja total cool, das mit dem Evangelium. Ja, das ist eigentlich eine total gute Botschaft. Eine gute Botschaft unter ganz, ganz vielen schlechten. Wenn Jesus mein Leben so reich machen will, dann ist es doch eigentlich total genial. Jesus in den Seligpreisungen, wie er sich so vorstellt, macht mein Leben doch total reich. Und trotzdem ist das mit Jesus total unpopulär. Wir haben diesen Film gesehen, ja, wo diese Lehrerin total rund gemacht wird, nur weil sie Jesus, das Wort, alleine das Wort, in ihrem Unterricht erwähnt hat. Wow, scheint die Welt ziemlich zu stören, dieses eine Wort. Als ich in Dortmund zur Schule ging, da haben eigentlich wenige so krass meinen Glauben mitbekommen. Ich war oft eine Kerze, bei der eigentlich nur noch so der Docht glimmte. Eine Funzel, die den Raum kaum erhellen konnte. Das war bequem, so mit Gott zu leben. Ja, ich betete zu ihm, wenn ich ein Problem hatte. Da war so die Nummer eins an und meine Anlaufstelle. Aber wenn es darum ging, Glauben zu leben, tatsächlich sich anders zu verhalten, ja, da habe ich dann schon mal so meinen Weg gefunden, so wie es am bequemsten war in der Klasse. Ich verhielt mich halt konform. So wie es andere Schulkollegen von mir erwartet hätten. Das ist ja so die Krux der Geschichte, ne? Man denkt ja so nach, wie muss ich mich denn verhalten, damit die anderen das okay finden. Interessant fand ich gerade, wenn ich die Kanzel auf die rechte Seite, auf die linke Seite von euch aus bitte, hätte gestellt, dann hätten einige gedacht, warum macht er das? Und einige hätten gedacht, endlich mal was Neues. Ich weiß ja noch gar nicht, wie andere darüber denken werden, wenn ich mal was anders mache, wenn ich es nicht tue. Richtig? Ja, genau. Und trotzdem dachte ich früher, damit ich keinen Ärger riskiere, lieber schön konform verhalten. Ja, man hat sich über mich lustig gemacht, das auf jeden Fall. Und ich kam mir überhaupt nicht so cool vor, ein Kind Gottes zu sein. Was meint ihr, warum ist der Glaube an Jesus so unpopulär, so unattraktiv? Jetzt machen wir mal was anderes. Wir sprechen mal einfach ein bisschen darüber. Innerhalb einer Predigt, wo ja eigentlich die Sprache von vorne kommen soll. Wir machen das mal, dass wir ein bisschen miteinander sprechen. Was macht den Glauben an Jesus eigentlich so unpopulär? Du gibst deine eigenen Ziele ab, dein Ego.
Das wollen viele nicht.
Aha.
Und es ist uncool, weil viele mit Glauben oder jetzt Jesus Regeln verbinden, die man einhalten muss.
Aha.
Kein Leben mit Spaß, auch, ne, dass es tristes Dasein sein soll. Also Vorurteile, glaube ich, auch.
Mhm. Und dass Christen auch gleich Kirche sind oder manche Christen, wie die sich so verhalten, gleich Jesus.
Vielleicht scheint es auch leichter, über Fußball zu reden.
Kommt auf den Kontext an, wenn ich jetzt auf Schalke bin und über den BVB sprechen möchte, könnte es schwer werden. Verzicht ist irgendwie etwas, was mit Christen gleichgesetzt wird. Ne?
Mhm.
Ja, das ist ja auch voll unpopulär, oder? Früh aufstehen ist voll blöd. Aha.
Ja, es gibt aber auch viele, die wollen dann in der Auferstehung denken, nur, sondern wenn ich gelebt habe, bin ich tot. Also lebe ich so, wie ich das für Glaube habe, danach kommt sowieso nichts mehr. Und wenn ich Christ bin,
ja.
Das ist natürlich doch schon dann problematisch, ne?
Da müsste ich mir ja auch selbst begegnen, ne? Plötzlich und mich fragen, was ich da so Tag für Tag tue. Mhm. Okay, das ist einiges. Vielleicht kennt ihr auch das Gefühl in eurer Brust, das sich bei dem Gedanken breit macht, wenn jemand euch nach eurem Glauben fragt oder es einfach rauskommt, dass du Christ bist. Ups, jetzt weiß es jeder. Oh nein. Das kann natürlich daher kommen, dass Glaube hier in Deutschland eben Privatsache ist. Man spricht über den Glauben genauso nicht wie über den Inhalt seines Portemonnaies. Das versuchen wir unseren Kindern schon immer noch beizubringen. Oh Papa, du hast ja einen Hunderter in deinem Portemonnaie, guck mal. Das lernen die auch noch, dass man darüber nicht so redet in Deutschland. Okay, ja, das ist Privatsache. Dass man an Horoskope, die Wissenschaft oder auch Allah glaubt, das ist kein Problem. Großartig. Aber Jesus? Der Glaube an Jesus ist auf dieser Welt irgendwie unangebracht. Nichts wird so unmodern, langweilig, lachhaft und dumm gesehen, wie der Glaube an diesen Jesus, der doch eigentlich tot ist. Offensichtlich. Er ist am Kreuz gestorben. Vor kurzem war ja wieder Ostern, Karfreitag, da werden wir daran erinnert. Er ist doch eigentlich tot. Warum glaubt ihr denn an Jesus? Also aus der Perspektive kann man das ja auch mal sehen und durchaus verstehen, dass die das auf dieser Welt eben nicht kennen, dass jemand plötzlich wieder aus seinem Bett aufsteht, wenn er gestorben ist. Diese Befürchtungen, dieses Gefühl, dass es eben nicht okay ist, das Evangelium für wahr zu halten, diese Befürchtungen sind ja mehr oder weniger da. Sie waren da, als ich in Dortmund in der Schule meinen Glauben leben wollte. Und diese Befürchtungen sind auch bei euch mehr oder weniger da, wenn ihr versucht, diesen eigentlich genialen Glauben, den wir in den Seligpreisungen kennenlernen durften, in eurem Alltag zu leben. Hier. Was sagt eigentlich Jesus zu diesem Thema? Glücklich sei der Verfolgte. Jesus kannte dieses Gefühl, diese Gefühle und Befürchtungen wohl schon. Denn er legt den Schwerpunkt der Seligpreisung genau auf dieses Thema. Der größte Textinhalt innerhalb der Seligpreisung wird diesem Thema gewidmet. Also vorher war das nur immer so ein Satz. Glücklich dürfen sein, Punkt. Fertig. Und hier sagt er so einiges dazu. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Okay, jetzt ist Jesus wahrscheinlich durchgeknallt. Warum sollte ich mich darüber freuen, wenn andere über mich meinen Glauben an Jesus Schlechtes erzählen? Wenn sie über mich lästern? Und das ist ja noch nicht mal das Schlimmste. Warum sollten sich die Christen damals in Rom gefreut haben, als Nero ihnen den Brand Roms anhängte und weil er ja gerade dabei war, was zu verbrennen, gleich noch die Christen in der Arena mit. Warum sollten sich die Missionare darüber freuen, dass sie wegen dem Evangelium oft getötet wurden? Warum sollten sich die Christen in China oder Nordkorea darüber freuen, dass sie verfolgt, schikaniert und in Arbeitslager gesperrt werden, um sie dort zu foltern? Jesus spricht von Verachtung, Verfolgung und Verleumdung. Was Christenverfolgung ist, kennen wir zum Beispiel aus den Berichten von Open Doors. Die berichten sehr oft darüber, wie es mit verfolgten Christen auf der ganzen Welt aussieht. Aber ganz ehrlich, wer wurde schon wegen seines Glaubens hier in Datteln verprügelt? Wurde schon jemand verprügelt wegen seines Glaubens? Nein? Ja? Okay, noch nicht. Aber was so Verleumdung angeht und was Beschimpfungen angeht, ja, du Idiot, du glaubst an Jesus und so, das kommt schon mal öfter vor. Auch hier in unseren Breitengraden. Mir ist das damals in Schalksmühle passiert. Ich war gerade auf dem Weg zu einem Mitarbeitergespräch, als mir so ein paar Jugendliche begegnet sind. Die waren da, die hatten wahrscheinlich ein bisschen Langeweile oder so. Naja, und dann sagten die, als sie mich da so lang gehen sahen, ey, du siehst aus, als würdest du an Gott glauben. Wie sieht denn jemand aus, der an Gott glaubt? Naja, ist egal. Warum, habe ich gefragt. Na, dann sagten die, Gott stinkt. Okay, stink ich auch? Ich weiß es nicht. Und dann habe ich nur gefragt, warum stinkt euch Gott? Weil der Pastor und der Konfirmandenunterricht so langweilig ist. Stinkend langweilig. So eine böse Verleumdung, oder? Mein Konfirmandenunterricht war total spannend. Überhaupt, ich kenne nur total interessante Christen. Und ich bin nie im Gottesdienst eingeschlafen. Nee, Moment mal. Bin ich doch. Regelmäßig sogar. Und das bei meinem Papa. Ich glaube, der war nicht glücklich darüber, aber das war so. Und das war auch nicht gerade spannend für mich als Jugendlicher. Ihr selbst wisst, wie spannend euer Konfirmandenunterricht war. Ihr selbst wisst, wie langweilig manchmal so Christen sind. Jesus macht bei der üblen Nachrede eine ganz interessante Bemerkung. Er sagt, wenn sie damit lügen. Diesen kleinen Nebensatz sollten wir nicht vergessen. Den Jugendlichen war dieses seichte christliche Getue stinkend langweilig. Es hing ihnen zum Hals raus. Sie hatten damit nicht gelogen. Das war die Wahrheit. Ein Grund, warum Christsein in Deutschland so unattraktiv ist, lautet, wir Christen haben die Hauptsache aus dem Blick verloren. Viele Christen glauben, wenn ich besonders hässlich oder unsexy gekleidet bin, dann bin ich besonders christlich. Wenn ich mir alles Mögliche selbst verbiete, dann bin ich besonders christlich. Wenn ich mir die Sprache der Luther-Ausgabe von 1912 angeeignet habe, dann bin ich besonders christlich. Wenn ich ein geordnetes Leben führe und eine Frau oder ein Mann, ein Haus, ein Auto und zwei Kinder habe, dann bin ich besonders christlich. Wenn ich sonntags in die Kirche gehe, weil meine Eltern das eben auch gemacht haben, dann bin ich besonders christlich. Sollten das eure Hauptpunkte sein, dann seid ihr nicht anders, wie Jesus anders war, sondern dann gehört ihr ins Kloster. Denn ihr lebt nicht für Jesus, sondern habt euren eigenen Lebensstil erfunden, der nur eins zum Zweck hat. Er macht den Glauben zur langweiligsten Sache auf diesem Planeten. Dieser Glaube gehört für mich nicht auf die Straße in den Alltag Dattelns, sondern hinter dicke Klostermauern. Nach diesem Gespräch mit den Jugendlichen in Schalksmühle bekam ich zu spüren, was Verachtung bedeutet. Ich hatte also zu Jesus gestanden, ich hatte gesagt, ja, ich glaube an Jesus und ich finde es eigentlich auch ziemlich genial. Naja, damit hatten die dann ein echtes Problem. Was war ihr Problem? Na, sie sagten dann immer, hey, seht mal, da läuft Jesus. Ich hatte natürlich auch einen Vollbart und so. Ich habe es mir nicht gerade leicht gemacht damit, glaube ich. So ein bisschen sah das vielleicht auch wie Jesus aus. Aber ich habe keine Sandalen getragen eigentlich. Also, naja. Was war ihr Problem? Meine Beziehung zu Jesus. Es fiel kein Wort über meine Klamotten, kein Wort über mein Aussehen, mit Ausnahme meines damaligen Vollbartes, wie gesagt. Und kennen taten sie mich auch nicht. Sie wussten nur von mir, dass ich an Jesus glaubte. Das war ihr Problem. Mao, der damalige Despot in China, hätte kein Problem mit einigen Christen in einem Kuschelclub gehabt, die sich unter sich getroffen hätten. Kein Problem, dürfen sie machen. Aber Mao hatte ein großes Problem mit Menschen, die sich bei ihren Mitmenschen anders verhielten als der Rest. Und dieses Anders war so attraktiv, dass noch mehr Menschen anfingen, anders zu werden. Anders, so wie Jesus anders war. Die Hauptsache ist die Beziehung zu Jesus. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen. Wegen mir. Jakobus hat mal gesagt, in Jakobus 4, Vers 4, ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Was bedeutet das? Die Welt hat einen Fürsten und es ist nicht der Friedefürst Jesus, sondern sein erbittertster Feind. Du merkst nichts von diesem Feind, wenn du als Christ so vor dich hin lebst. Und die Beziehung zu Jesus bei der erstbesten Gelegenheit leugnest oder dieses Thema halt geschickt umgehst, das kann ich ganz gut. Du wirst diesen Fürsten der Finsternis nicht spüren, wenn du so bist wie die Welt. Direkt nach den Seligpreisungen, also nach diesem Schwergewicht, was uns darauf hinweist, dass die Welt unser Feind sein wird, wenn wir uns wirklich verändern. Wenn wir Freunde von Jesus sind, gebraucht Jesus ein Bild, was seinen Jüngern etwas Entscheidendes sagen will. Und zwar steht das in Matthäus 5, ab Vers 13. Und da sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es dann unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht nun leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn wir als Christen leben, dann wird etwas anders. Vielleicht fürchtet ihr euch davor, krass zu Jesus zu stehen. Und Jesus sagt, ich verstehe euch, denn die Welt verfolgt mich genauso wie euch. Aber selbst wenn der Teufel und mit ihm diese Welt an das, was euch lieb und teuer ist, will, wenn man euch den Tod wünscht und euch überall Fallen stellt, gebt nicht nach. Seid nicht wie die Welt, sondern seid das Salz in der Suppe. Seid das Licht in der Dunkelheit. Das Licht wird immer, immer eine Auswirkung auf die Finsternis haben. Das Salz wird immer eine Auswirkung auf die Suppe haben. Je nachdem, wie verliebt ihr seid, wird das mit der Suppe natürlich sehr salzig werden. Aber es ist ja okay. Gott wird durch dich immer eine Auswirkung in deiner Umgebung bewirken. Immer. Wenn du zu Jesus stehst und deinen Glauben lebst. Und da geht es nicht um Substantive, nicht um Hauptwörter. Ich bin gnädig. Sondern es geht um Tu-Wörter, es geht um Handlungen, es geht darum, dass du tatsächlich anders handelst bei deinen Mitmenschen, dass die das mitkriegen. Da ist irgendwas anders geworden bei dir. Warum, Johannes, bescheißt du als Unternehmer nicht den Staat? Warum tust du das nicht? Warum holst du dir da nicht ein bisschen Mehrwertsteuer noch zurück? Hättest du kriegen können. Musst du nur das und das schreiben, weiß ich ganz genau, das geht so. Nee, mache ich nicht, weil ich ehrlich sein will. Und ich tue das hier und jetzt, indem ich das nicht mache. Okay, du bist ein bisschen dumm. Nein, ich verhalte mich anders, weil es mir wichtig ist, Wahrheit und Ehrlichkeit zu leben. Dem Staat untertan zu sein. Steht in der Bibel, kann man nachlesen. Ist an Jesus zu glauben nicht unattraktiv, wenn ich mir die ganze Welt zum Feind mache? Jesus sagt nein. Du kannst sogar jubeln und Luftsprünge machen, wenn die Welt dich anfängt zu verfolgen. Warum das? Damals auf der Berufsschule hatte ich kein leichtes Leben. Eigentlich stellte sich so nach und nach die ganze Klasse gegen mich. Und mein erster Tischnachbar hatte damals bei den ganzen Beschimpfungen so etwas zu mir gesagt. Und das habe ich mir bis heute gemerkt. Sag doch einfach, bist du neidisch oder was? Ich fand, das trifft den Nagel voll auf den Kopf. Bist du neidisch auf das, was ich habe in meinem Leben? Bist du neidisch, dass ich mit Wahrheit und Offenheit umgehen kann, dass ich ein offenes Herz habe, dass ich Menschen wirklich begegnen kann, dass ich meine Vergangenheit mal durchforstet habe und weiß, woher ich komme und wohin ich gehe? Bist du neidisch oder was? Du bist gerettet. Das Vorzeichen des Todes steht nicht mehr über deinem Leben. Jesus will dich ermutigen. Glücklich dürfen die sein, die wissen, dass sie das Gesetz nicht erfüllen können. Die leiden, weil ihr eigener geistlicher Zustand eben nicht korrekt ist. Die Sanftmütigen, die auf Gottes Hilfe warten. Die Ungerechten, die sich danach sehnen, gerecht vor Gott zu sein. Die Menschen, die barmherzig wurden, weil Jesus mit ihnen barmherzig ist. Die Erlösten, die ein reines Herz geschenkt bekommen. Und die, die den Frieden Gottes geschenkt bekommen und seitdem aus diesem Schatz leben und diesen tiefen Frieden auch ausstrahlen. Bei diesem ganzen Haufen schlechter Nachrichten, allen voran im Moment Trump, das ist, glaube ich, so der Vorreiter der schlechten Nachrichten im Moment. Kann man auch denken darüber, was man will. Bei diesen ganzen schlechten Nachrichten kannst du mit einer guten Nachricht über diesen Erdball laufen, mit einer wirklich guten Nachricht, dass Menschen gerettet werden, egal wer sie sind, egal wo, aus welchem Sumpf sie kommen. Sie werden gerettet, ohne etwas dafür zu tun. Ja Leute, wo gibt es denn das heute noch? Es gibt viele E-Mails, die man so bekommt. Ja, du musst nur das und das machen, dann wirst du plötzlich reich und so. Die wollen alle was von euch. Vertut euch da mal nicht. Aber Jesus, der schenkt euch das. Einfach so. Rennst du mit einer wirklich guten Nachricht über diesen Erdball? Bist du dir dessen bewusst, dass du das tust? Du bist zwar schwach, aber Jesus war für dich stark. Du hast vielleicht Furcht, aber sei völlig unbesorgt, denn Jesus hat die Welt für dich besiegt. Du spürst vielleicht die Feindschaft deiner Umgebung in dieser heillosen Welt und möchtest die Beziehung zu Jesus am liebsten verleugnen. Aber ich sage dir, steh auf und geh in den Thronsaal Gottes, deines Schöpfers selbst. Und wenn du auch die Feindschaft mit dieser Welt spürst, hast du doch tiefen Frieden mit Gott. Er, der liebende Vater, der dich in seine Arme schließen wird, wird es immer tun, wann immer du zu ihm kommst. In der Beratung habe ich mir einen Satz so eingeprägt, den ich mir immer vornehme, wenn ich mit einem Menschen zusammenkomme. Jeder Mensch hat das Recht, die Entscheidung zu treffen, sich unglücklich zu machen. Gehen wir da d'accord? Ja, ne? Jeder Mensch hat das Recht, sich unglücklich zu machen. Das dürfen die. Sie haben ja eine freie Entscheidung. Also sie müssen ihr Problem nicht angehen. Denn manchmal bedeutet es, wenn man Probleme in seinem Leben angeht, dass die Menschen, die in dem Umfeld dieses Menschen leben, merken, oh, jetzt ist der aber plötzlich anders geworden. Also das ist mir jetzt aber unangenehm. Nee, du musst mal wieder schön auf deine alte Position zurück. So wie mit der Kanzel, ne? Warum hast du das gemacht? Mal schön wieder hier ins Licht zurück. Wenn wir etwas verändern in unserem Leben, dann wird es Gegenwind geben. Dann wird es Menschen nicht gefallen. Da könnt ihr euch sicher sein. Aber es heißt ja nicht, dass ihr unglücklich bleiben müsst, nur weil andere das von euch erwarten. Lass dich nicht verrückt machen. Lass dich nicht ablenken von dem, was Gott dir schenken möchte. Makarios, dieses Wort, dieses griechische Wort, bedeutet glücklich, voller Freude und völlig zufriedengestellt, gesegnet und heil sind die, welche in einer Beziehung zu diesem Jesus Christus leben. Jesus will dich aus dieser heillosen Welt herausretten und dir eine echte Zukunftsperspektive schenken, die keine billige Vertröstung auf die Ewigkeit, aufs Jenseits ist. Ich habe ja diese Christen erwähnt, die durch Nero in der Arena Roms verbrannt wurden. Wisst ihr, was diese Christen taten, als sie da an diesen brennenden Scheiten hingen? Sie sangen. Sie lobten Gott. So, wie Stefan das gerade mit uns hier vorne gemacht hat. Genau das haben sie getan. Bei all dem Leid, deswegen waren die Lieder total passend, haben sie Gott gelobt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die johlende Menge in der Arena, die sich gefreut haben über den Tod der Christen, plötzlich verstummten und still wurden, weil sie merkten, da ist irgendwas anders. Da treten Menschen singend ihrem Schöpfer gegenüber. Und das war, ich kriege jetzt gerade eine Gänsehaut, wenn ich das so sage, es war wirklich eine Gänsehaut. Ein Gänsehaut-Feeling in dieser ganzen Arena. Da war etwas anders. Wie steht es um deine Beziehung zu Jesus? Lebst du diese Beziehung voller Begeisterung? Oder ist der Glaube an Jesus unattraktiv und du hoffst nicht, auf diese Beziehung zu Jesus angesprochen zu werden? Bist du ein Klosterchrist? Oder stehst du mit deiner Beziehung zu Jesus gerne in deinem Alltag? Freu dich, wenn die Welt dein Feind ist, weil du eine echte Beziehung zu Jesus hast. Ich finde das ganz klasse, ich mache das immer gerne, sozusagen Mose, Elia, Jesaja, Johannes. Ich finde es gut, in diese Reihe eingereiht zu sein. Sorgt mal ein bisschen für euch selber. Macht euch das mal klar. Wenn euch Menschen verfolgen, seid ihr in dieser Reihe bestens aufgehoben. Dasselbe haben sie nämlich mit den Propheten auch gemacht damals. Menschen, die anders waren, die wirklich ihr Leben auf Gott ausgerichtet hatten. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Amen.